Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, für deine Nähe, die wir immer wieder spüren dürfen in deiner Betung, Herr. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, damit deine Gegenwart, du selbst hier auf dieser Erde bist, Herr, durch den Stellvertreter, durch den Helfer, den Heiligen Geist, dass du in uns lebst. Und wir heißen dich herzlich willkommen, Heiliger Geist, in unserer Mitte, Herr. Und wir danken dir, dass du Jesus vertrittst hier auf dieser Erde, bis er zurückkehrt. Und du hast das Wort Gottes eingehaucht, Heiliger Geist, durch die Propheten, durch alle Schreiber der Schrift, hast du das Wort eingegeben. Und nur du allein kannst das Wort auch auslegen, kannst es offenbaren, kannst uns die Dinge zeigen und zur Erkenntnis bringen, die Gott damit meint. Und so bete ich, dass du aus dem Buchstaben heute Leben hervorbringst in jedem Einzelnen, dass du es hineinsehst in die Herzen. Und ich bete, dass dein Wort auch seine volle Kraft und seine Gnade entfaltet, damit es in uns Frucht bringt. Amen. Gut, wir werden uns heute mal mit einer speziellen Thematik beschäftigen. Und wir werden da wirklich von Grund auf anfangen, im Wort Gottes uns hinzuarbeiten zum Ziel, damit ihr aus dem gesamten Wort Gottes diese Offenbarung erhaltet. Denn die Summe des Wortes ist ja die Wahrheit. Und es geht um ein ganz spezielles Thema heute. Und es hat etwas mit Gemeinde zu tun. Lasst uns einfach mal wieder mit über das Thema Gemeinde sprechen. Mal noch eine Frage zuvor. Magst du noch mehr frischen Sauerstoff da oder geht das? Ja? Gut, dann können wir das Fenster noch mal kurz aufmachen. Ist immer gut, wenn hier ein bisschen das Gehirn durchlüftet ist zur Aufnahme. Ihr könnt auch gerne weiter nach vorne rücken, wenn ihr wollt. Gut, Gemeinde, ganz kurz ein paar Eckdaten dazu. Im Griechischen heißt es immer das Ekklesia. Das ist ein Wort für die herausgerufene Vollversammlung oder Volksversammlung, die sich trifft. Und so sind auch wir Herausgerufene aus dieser Welt. Und das nennt man den Leib Jesu. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Auffassungen, wer gehört zum Leib Jesu und wer nicht. Und wir werden uns heute mal mit dieser Frage anhand des Wortes Gottes auseinandersetzen. Zumindest schicke ich das schon mal voraus, der Leib Jesu besteht nicht aus den verschiedenen unterschiedlichen Denominationen, sondern der Leib Jesu, wie er uns im Wort Gottes definiert wird, besteht aus Jüngern, die einen Meister haben und ihm im Allen gleich werden wollen, die sein Wort hören, die es umsetzen. Und so spricht das Neue Testament im Zusammenhang mit dieser Ekklesia, mit der herausgerufenen Gemeinde, nur von Jüngern. Also Nachfolgern, oder im Hebräischen ist es dann der Lehrling, der dem Rabbi folgt. So ist Jesus unser Vorbild und wir sind ihm am Folgen. Es geht bei dem Leib Jesu um Jesus zuerst, um das Haupt, und wir sind Teil seines Leibes. Und diese Jünger sind diejenigen, die diese Schritte gegangen sind. Durch Buße und Glauben wurden sie von Neuem geboren und in dem Moment wirst du zum Leib von Jesus hinzugefügt, in Christus hineinversetzt. Und im 1. Korinther 1,30, einer meiner Lieblingsstellen, 30 und 31, steht dort, dass Gott uns in Jesus versetzt. Ja, in dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, versetzt dich Gott aus der Finsternis ins Licht und in Jesus Christus hinein. Das kann man nicht selbst tun. Gott tut es. Er setzt dich in den Leib Jesu. Und die Jünger, die zum Leib Jesu gehören, sind untereinander Brüder und Schwestern. Amen. Wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel, wir haben einen Bruder, Jesus, der uns vorausgegangen ist, wir haben einen Meister und wir sind untereinander Brüder. Und dieses Volk Gottes besteht aus Juden, die gläubig geworden sind an ihren Messias und aus denjenigen, die aus den Nationen mit zum Messias des jüdischen Volkes sich bekehrt haben. Amen. Das mal mit ein paar wenigen Sätzen dort, was das Wort Gottes uns dazu aussagt, was Gemeinde ausmacht, paar solche Eckdaten. Mal ein Schriftvers dazu. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Dort geht es um das neue Bundesvolk des neuen Bundes. Und hier schreibt Petrus an diejenigen, die in den Nationen wohnen. Er schreibt diesen Brief nicht in erster Linie an jüdische Gläubige, sondern aus denjenigen, an diejenigen, die aus den Nationen sind. Und er schreibt hier 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ihr seid ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden oder die Wohltaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, wir sind auserwählt, wir sind königliches Priestertum, wir sind ein heiliges Volk, wir gehören ihm und unsere Aufgabe besteht hier darin auf dieser Erde, seine Wohltaten und seine Tugenden, steht hier in der Schlachter, zu verkünden. Denn er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Und der nächste Satz, den Petrus hier erwähnt, den finde ich sehr gut. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Aber dass man versteht, was Petrus hier meint. Er sagt, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Die ihr einst nicht begnadigt wart, aber jetzt begnadigt seid. Das sind wir, diejenigen aus den Nationen, die keinerlei Zugehörigkeit zum Volk Gottes hatten. Wir sind jetzt in Christus, hat Christus diese Scheiterbahn zwischen Juden und Heiden abgebrochen und in ihm durch sein Blut sind wir nahe geworden oder nahe gekommen und wir sind verbunden, wir sind Teil geworden oder teilhaftig geworden der Verheißungen, die vorher Israel und Juda gegeben wurden im Alten Testament, zum Beispiel der Neue Bund, Jeremia 31, ab Vers 31, sind wir teilhaftig geworden und wir sind jetzt begnadigt von Gott und wir sind mit denjenigen, die an den Messias gläubig geworden sind, aus dem jüdischen Volk, sind wir ein Leib geworden. So gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und denen aus den Nationen. Wir sind jetzt ein Volk. Wir gehören jetzt in Christus zu Gottes Bundesvolk. Amen. Die Begeisterung hält sich noch in Grenzen. Das ist das auserwählte Geschlecht. Vorher waren es das jüdische Volk, was Gott auserwählt hat aus allen Nationen. Wie Gott sagt im Alten Testament, nicht weil sie besonders gut waren, das sehen wir ja in ihrem Charakter, sondern weil Gott sie liebte, hat er sie auserwählt. Das kleinste unter allen Völkern vom Mittelpunkt oder Nabel der Erde, wie es im Hebräischen steht. So, und es wurde herausgenommen und es hat Gott erkannt, eine Beziehung zu ihm in einem Bund. Gott kam auf diese Erde und er trat mit Menschen in einen Bund. Wir haben es letzte Woche gut gehört vom Sieg, in dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. So, das heißt, Gott kam und trat mit einem Menschen in einen Bund. Und das war circa 2000 Jahre nach dem Sündenfall. Er wählte Gott aus dieser gefallenen Schöpfung sich ein Volk zu seinem Eigentum. Amen. Und wir aus den Nationen hatten keinerlei Anteil, weder am Gott Israels, noch an den Verheißungen, noch an der Gottessohnschaft, noch an der Volkszugehörigkeit und nichts an dem Bund Gottes. Amen. Und in Christus wurden wir in all diese Verheißungen, in all diese Dinge aus den Nationen hinzugefügt, wie Petrus hier beschreibt, die er einst nicht zu dem Volk Gottes gehört, aber jetzt in Christus zu Gottes Volk gehört, die er einst keine Gnade in Gott empfangen habt, aber jetzt voll begnadigt seid. Amen. Das heißt, wir hier sind Teil des auserwählten Volkes Gottes. Das ist das, was man Gemeinde nennt. Herausgerufen, Ekklesia, herausgerufene Volksversammlung aus der Finsternis in sein Licht. Amen. Gut, soweit dazu. Jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, weil es geht darum, wer gehört zum Leib Jesu. Ja? Und so fangen wir bei dem an, wie Gott mit seinem alten Bundesvolk umgegangen ist. Und es gibt ein ganz spezielles Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Was würdest du mal jetzt nennen? Was ist das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes? Das Zeichen, was Gott an einem Menschen vollbringt. Lukas, da kommst du hinein in das Reich Gottes, da wirst du hinzugefügt, gewaschen durch das Blut, ja, die Vergebung. Kommst du zu Jesus, wirst du zu seinem Leib hinzugefügt, aber das ist nicht das Zeichen. Jesus hat man in Herzen aufgenommen, dass Christus in uns die Hoffnung auf die Herrlichkeit, das ist wahr, wir sind ihm nahe geworden, aber da hängt was damit zusammen. Beschneidung, genau, Heike. Es geht um die Beschneidung. Die Beschneidung ist das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Amen. Du hast recht, Robert, die Beschneidung, das ist das, was Christus in uns bewirkt. Das Zeichen wirkt er in uns. Aber mir ging es jetzt um das Zeichen, was schon im alten Bundesvolk vorhanden war. Und genauso ist es jetzt, weil wir zu der Volkszugehörigkeit zum Bundesvolk Gottes hinzugefügt wurden, ist auch für uns im neuen Bund das Zeichen der Zugehörigkeit zum Leib Jesu die Beschneidung. Amen. So, und dieses Thema ist sehr unterbelichtet. Aber in Gottes Augen, sehen wir noch aus der Schrift, hat es eine äußerst hohe Priorität. Aber wir fangen mal an mit diesem Thema, jetzt von Grund auf vom Wort Gottes her zu arbeiten. Wann wurde die Beschneidung eingeführt? Ich gehe noch mal darauf zurück, was der Sieg letzte Woche schon angefangen hatte. Abraham, aber bleiben dort nicht stehen. Aber dort lesen wir den ersten Hinweis auf die Beschneidung und dass es etwas mit der Zugehörigkeit zu Gottes Volk zu tun hatte. Und immer noch hat. Und so lesen wir das in 1. Mose 17, Vers 9 bis 14. Und hier hat Gott den Bund mit Abraham geschlossen. Und da lesen wir im 1. Mose 17, ab Vers 9. Und Gott sprach weiter zu Abraham, so bewahre du nun meinen Bund, du und deinen Samen, auch das heißt seine Nachkommen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen und dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft, von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Nachkommen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wurde, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann aber, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und ich nehme bloß ein paar Aussagen daraus. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Warum? Weil Abraham im Glauben auf Gottes Verheißung reagierte. Gott gab diese Verheißung, Abraham reagierte mit Glauben und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und als Zeichen des Bundes gab Gott die Beschneidung. Amen. Also vor der Beschneidung gab es eine Verheißung. Es gab einen Menschen, der darauf im Glauben reagiert hat und dann als Zeichen an seinem Fleisch, dass er zum Volk Gottes gehört, dass er auf die Verheißung Gottes reagiert hat, geschah dieses äußere Zeichen der Beschneidung bei den Männern ab dem 8. Tag. So, und dann sagt Gott aber ganz starke Aussagen hier, dass derjenige, der sich nicht beschneiden lässt, dass er ausgerottet werden soll aus seinem Volk, weil er den Bund gebrochen hat. Also Gott macht hier ganz klare Aussagen und so sehen wir, wie wichtig ihm dieses für uns doch recht befremdliche äußere Zeichen ist. Aber wir sind zu Gottes Volk dazugekommen. Wir sind, wie Paulus das beschreibt, eingepfropft in den edlen Ölbaum. Und was ist der edle Ölbaum? Gibt es unterschiedliche Varianten, hat mich jetzt mal auch jemand gefragt, der so viele unterschiedliche Auslegungen dazu gehört hat und wollte meine mal wissen. Also der Ölbaum, in den wir eingepfropft sind, als unedle Ölzweige, das ist der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Damit hat Gott angefangen, sich ein Volk zu erwählen. Und seine Nachkommen sind bis heute im Fleische nach das jüdische Volk. Aber Abraham hat diese Verheißung erlangt, in deinem Nachkommen, das heißt in einem, sollen alle Nationen gesegnet werden. Und das ist Christus. Das heißt, aus Abraham kam der Messias hervor. Der Galaterbrief, du erwähnt das sehr ausführlich, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das heißt, der neue, wenn wir heute über, wird viel über den neuen Bund gesprochen. Der neue Bund beginnt mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Jesus Christus als der Messias erfüllte 2130 Jahre später, manche haben es auf den Tag genau ausgerechnet, mir fällt es leichter, sagen wir rund 2000 Jahre nach Abraham, erfüllte Jesus, als er kam, diese Verheißung. Der Nachkomme aus dem Geschlecht der Israeliten, der Nachkommen Abrahams, wird der Messias hervorkommen und er wird den Auftrag Gottes erfüllen, sich ein neues Bundesvolk zu schaffen, den neuen Bund einzuführen. So geht der neue Bund zurück auf den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Und hier sehen wir auch, weil dir regt sich vielleicht manches jetzt, ich komme nicht in die Richtung, dass ihr euch die Männer hier beschneiden lassen müssen. Wir kommen noch dort drauf. Ja, es ist gut, dass man mal drüber spricht, weil heute gibt es im Leib Jesu sehr abgefahrene, schräge Richtungen, die wollen jüdischer sein wie die Juden. Also Christen aus den Nationen, die lassen sich selbst beschneiden in ihre Söhne. Und das sagt Paulus im Galaterbrief, dann hast du Christus verloren. Wer sich beschneiden lässt, muss das ganze Gesetz halten und so weiter. Aber wir fangen an, das von Grund auf mal zu bearbeiten. Weil das Prinzip der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, die Beschneidung, bleibt weiterhin bestehen. Weil es wurde 430 Jahre vor dem Gesetz gegeben. Weil du jetzt denkst, jetzt werden sie gesetzlich, ja? Nee. Das Gesetz wurde 430 Jahre nach dem Bund mit Abraham, nach der Bündniszugehörigkeit durch die Beschneidung, wurde das Gesetz Gottes am Berg Horeb Sinai durch Mose gegeben. Amen. Und natürlich wurde das dann durch die Zeit des Gesetzes bis in die heutige Zeit unter dem jüdischen Volk das äußere Zeichen weiterhin durchgeführt. Aber das Zeichen wurde vor dem Gesetz gegeben. So, und wir sind in diesen Ölbaum eingepfropft in Israel oder in die Nachkommenschaft von Abraham in die Verheißung, die Gott gegeben hat. Lasst uns mal weitergehen zu Mose. Wie gesagt, Mose war dann 430 Jahre später die Gesetzgebung auf dem Berg Horeb. Und Gott meinte es sehr, sehr ernst damit, mit diesem Zeichen der Beschneidung. Auch während der Zeit, wo er das Gesetz gegeben hatte. Und so lesen wir im 2. Mose 4, Vers 24 bis 26. Wie Gott Mose, den auserwählten Erretter des jüdischen Volkes, konfrontiert mit seinem Ungehorsam und dass er nicht treu war zu den Bündnisanforderungen Gottes. Und so lesen wir im 2. Mose 4, 24 bis 26 eine sehr ungewöhnliche Schriftstelle. Und da steht, es geschah aber ab Vers 24, als Mose war unterwegs mit seiner Frau Zippora und seinen Söhnen, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Das heißt, Mose war auf dem Weg, das Volk Israels zu befreien. Und als er in der Pension war, in der Herberge, trat ihm Gott entgegen und wollte Mose umbringen. Denn Mose, den er vorher berufen hatte, am brennenden Dornbusch das Volk Israels zu befreien, den wollte er jetzt umbringen. Warum? Aufgrund seines Ungehorsams. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm, also Mose, vor die Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ Gott von Mose ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Das heißt, Mose hat es versäumt, an seinen Kindern das Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes, das Gott Abraham gegeben hatte, an seinen eigenen Kindern zu vollziehen. Und hier sehen wir mal, dass Gott dem Mose entgegentrat, um ihn zu töten. Sicher hätte Gott ihn nie umgebracht. Ich will jetzt nicht näher in die ganzen Hintergründe reingehen. Aber hier sehen wir das Herz Gottes, wie ernst er es damit meint, mit diesem Zeichen der Beschneidung. Und dass man das erst an sich selbst und seiner eigenen Familie vollzieht. Ja? Und es ist gut, wenn man so eine kluge Frau hat wie diese Zipora, die hat das sofort erkannt, was ihre Sache war, warum Gott kam. Sie erkannte das und Mose war wie gelähmt. Und sie hat die Initiative ergriffen. Und das war das erste Mal in der Geschichte Israels, und ich habe das noch nie wieder gehört, es wird wohl das einzigste Mal gewesen sein, wo eine Frau ihren Sohn beschnitten hat. Sonst war das immer den Priestern und Rabbinern vorbehalten oder aus dem Stamm Levi und so weiter. Aber Gott hatte kein Problem, dass diese Frau das getan hat, was Mose versäumt hatte. Und weil sie eingegriffen hat und sofort Gottes Zeichen an ihren Söhnen vollzogen hat, ließ Gott von Mose ab. Also die Furcht Gottes war in Mose dann hinterher vorhanden. Das zeigt, wie ernst es Gott mit dieser Sache ist. Und all diese Dinge, die im Alten Testament geschehen sind mit dem Volk Israel, des alten Bundesvolkes, kann man ins Geistliche übertragen für das neue Bundesvolk, wie ernst es Gott auch im neuen Bund ist mit diesem Zeichen der Zugehörigkeit zum neuen Bundesvolk, nämlich der Beschneidung. Und dass man selbst darauf achten muss, auch wenn du ein Leiter bist, wenn du irgendwie nach außen hin etwas darstellst und die Menschen dich sehr geistig anschauen und als Führerpersönlichkeit und du bist gesalbt und gesegnet, aber Gott wird dir entgegentreten, wenn du die Dinge, die einfachsten Dinge in deinem persönlichen Leben, deiner Familie versäumst. Hast du Gott als Gegner. Alles, was geistliche Leidenschaft und so weiter betrifft, beginnt zuerst im eigenen Leben, dann in der Familie und dann bei den anderen. Deswegen sagt Paulus, schreibt das sehr oft, wenn er an Leiter schreibt, sagt er immer zuerst nicht, achte auf die Härte Gottes oder achte auf die Schafe und mach das und das. Er schreibt immer zuerst, achte auf dich selbst. Sieh selbst zu, dass es in deinem Leben all diese Dinge vorhanden sind, die zum normalen Christenleben dazugehören, und dann kannst du anderen dienen. So war das hier bei Mose. Mose hat das überlebt, dank dieser klugen Frau Zipora. Das heißt, dieses Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Bundesvolk, auch dann, wo es dann zur Gesetzgebung kam, blieb weiterhin bestehen. Aber es gab im 5. Mose Kapitel 10 gab es einen sehr interessanten Einschub, wo Gott schon das Fenster geöffnet hatte für den neuen Bund und was Gott eigentlich mit dem äußeren Zeichen der Beschneidung im Herzen eigentlich vorhatte. Dass es um ein inneres Zeichen geht, was aber im alten Bund nur äußerlich vollzogen werden konnte, weil Christus, der Messias, noch nicht da war. Also lesen wir im 5. Mose 10, Vers 15 und 16. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Und hier bestätigt Mose am Ende seines Lebens nochmal, dass das Volk Israel aus allen Völkern als Bundesvolk Gottes erwählt worden ist. Und dann kommt am nächsten Vers wieder auf die Beschneidung zu sprechen. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Und hier erwähnt Mose schon unter dem Gesetz im Alten Bund, worum es Gott tatsächlich geht, mit diesem äußeren Zeichen. Es geht um die Beschneidung nicht des äußeren Fleisches, sondern es geht um die innere Beschneidung des Herzens. Und was muss weggeschnitten werden, steht auch hier, kommen wir noch drauf, die Halsstarrigkeit, nämlich das permanente Widerstehen gegenüber Gott und seinem Wort, wie das Mose doch leider 40 Jahre in der Wüste erlebt hatte. So, dann gehen wir weiter und jetzt sehen wir wieder, wie Gott dieses Zeichen der Zugehörigkeit zu seinem Volk wieder ganz neu in den Blickpunkt bringt, bevor das Volk Israel hineinziehen durfte in das verheißene Land. Und so lesen wir in Josua Kapitel 5, also Josua und das ganze Volk Israel steht vor der Einnahme des Landes, vor Jericho. Sie hatten schon den Jordan durchzogen. Und so lesen wir im Vers 2. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: Mache dir scharfe Steinmesser, waren das damals, Obsidianmesser. Die waren wirklich messerscharf, rasiermesserscharf. Beschneide die Söhne Israels wiederum zum zweiten Mal. Da machte sich Josua scharfe Messer und beschnitt die Söhne Israels auf dem Hügel Ahalot. Und warum hat Gott diesen Befehl gegeben an Josua hier? Beschneide alle Männer, die nicht beschnitten sind unter dem Volk Israel. Das steht im Vers 7. Ihre Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hatte, die beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Das heißt, während der 40 Jahre in der Wüste haben die Israeliten versäumt, ihre Kinder am achten Tag oder ihre Söhne am achten Tag zu beschneiden. Sie hatten es während 40 Jahre es versäumt, ihre Nachkommen das zu tun, was Gott befohlen hatte, damit sie zum Volk Gottes gehören. Also das Zeichen der Zugehörigkeit. Ich weiß noch, das war, wo wir das zweite Mal in Israel waren, in Haifa, in der messianischen Gemeinde, da habe ich dort über das Thema gesprochen. Ich hatte keine andere Botschaft dort. Ich predige mal zu Juden über die Beschneidung. War schon eine Herausforderung, aber ich habe es doch gemacht, war dem Herrn gehorsam. Hinterher kam ein junger Mann zu mir und sagte: Oh, ich kann dir erklären, warum die Israeliten ihre Söhne in der Wüste nicht beschnitten haben, weil da war es so heiß und da war so viel Sand und da hätte es eine Wundentzündung gegeben und das wäre nicht gut gewesen. Also es war der Grund, warum sie nicht beschnitten wurden. Also eine ganz äußere Erklärung, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Aber er hat versucht, das so zu bringen. Lassen wir mal stehen, warum sie ihre Kinder nicht beschnitten haben. Aber was Gott damit gemacht hat mit dem Volk Israel, bevor sie das verheißene Land eingenommen haben, lesen wir im Vers 9. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wird jener Ort Gilgal genannt bis an diesen Tag. Das gibt es heute noch. Und dieser Ort heißt, ist in der, auf der westlichen Seite des Jordan. Und der heißt Gilgal, Abwälzung. So nehmen wir mal folgende Punkte heraus, die auch für das Volk Gottes im Neuen Bund genauso relevant sind. Es braucht eine Abwälzung der Schande Ägyptens, auch für das neue Bundesvolk. Schande bedeutet eine Schmach, etwas, was nicht gut ist für jemanden. Und es wird durch die Beschneidung damals im Äußeren, was Josua getan hat, hat Gott gesagt: Ich nehme vom ganzen Volk Israel jetzt die Schande Ägyptens hinweg. Und was war die Schande, die Schmach Ägyptens, was das Volk Israel über 400 Jahre erduldet hatte in Ägypten? Es war die Sklaverei. Die Sklaverei unter der Herrschaft des Pharao. Und so bewirkt es auch in uns im neuen Bund, bewirkt die Beschneidung, die im Inneren geschieht, nicht im Äußeren, bewirkt ein Abtrennen, ein Abwälzen der Schande Ägyptens, nämlich der Knechtschaft des Fleisches, des Teufels und der Welt. Amen. Gott möchte uns von der Sklaverei des Fleisches, der alten menschlichen Natur befreien, durch die Beschneidung im Herzen. Wer dahinter steht, ist Satan, weil er mit unserem gefallenen menschlichen Natur, was die Bibel Fleisch beschreibt, arbeiten kann. So, es wird etwas, die Sklaverei wird abgetan. Gott schenkt Freiheit und er schenkt ein verheißenes Land. Amen. Das können wir aus diesen Schritten hier lernen, wie Gott dort mit dem Volk Israel umgegangen ist bei Josua. Eine Abtrennung der Sklaverei des Fleisches. Danach kommt Freiheit für die Kinder Gottes. Und sie waren frei, in ihr verheißenes Land einzuziehen und es einzunehmen. Amen. Und so bedeutet es auch für uns im neuen Bund, wenn wir beschnitten werden, als Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes Volk, kommt danach Freiheit von der Knechtschaft des Fleisches und dann beginnt unser Leben aufzublühen in den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat in Christus. Wir kommen in das volle Erbe, in den Segen, den Gott für uns bereitet hat. So. Und viele Christen fangen etwas weiter hinten an, weil sie wollen dieses Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes neuen Bundesvolk, nämlich der Beschneidung, umgehen. Sie prophezeien und sprechen immer aus, ich bin frei in Christus, ich bin ein Kind Gottes und ich habe mein Erbteil und ich nehme mein verheißenes Land ein. Und aber in ihrem persönlichen Leben geht es bestenfalls wie eine Achterbahn. Oder es passiert gar nichts. Und sie bleiben über Jahrzehnte im selben Stand. Warum? Weil Gott beginnt mit dem Zeichen der Zugehörigkeit zu seinem Volk. Und das ist die Beschneidung. Und erst nach der Beschneidung, nach der Freiheit von der Sklaverei des Fleisches, dann ist erst die Freiheit der Kinder Gottes da. Und dann ist das Erbteil und das verheißene Land. Und die Fülle der Berufung, die Gott für einen Christen hat. Amen. Das lernen wir von Josua. Im Fleisch, im alten Bund, alten Bundesvolk, im neuen Bundesvolk, alles im Herzen, im Inneren, aber die Grundmuster haben sich nicht geändert, wie Gott das sieht, wie er damit umgeht. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wie ging das dann im neuen Bund weiter? Habe ich schon ein bisschen davon gesprochen, aber lasst uns das mal von der Schrift her anschauen, in Apostelgeschichte 15. Nachdem in die Gemeinde zerstreut wurde, sind viele nach Antiochia gegangen. Und es waren die ersten mutigen Männer Gottes. Das waren nicht mal von Jerusalem ausgesandte Apostel oder Diakone wie Philippus, der evangelisiert hat, sondern es waren Brüder wie du und ich. Und sie wurden verfolgt nach Antiochia in Syrien, vertrieben. Und sie haben dort angefangen, das Evangelium nicht nur den Juden zu predigen, sondern den Heiden, den Griechen. Und der Herr hat so viel Gnade geschenkt, dass eine beträchtliche Anzahl von Nichtjuden sich in Antiochia bekehrt hatte. Dann haben sie dort, Paulus war dort und Barnabas zuerst ausgesandt, hat Paulus dazu getan. Die waren 3 Jahre wohl dort und haben die Gemeinde gelehrt. Die Gemeinde ist gewachsen. So, und das hat sich rumgesprochen nach Jerusalem zur Gemeinde, die dort noch versammelt war. Und dann kamen Leute auf die Idee, wir müssen jetzt zu diesen frisch bekehrten Heiden nach Antiochia. Und was haben sie dort gemacht? Sie haben nur Unruhe und Verwirrung angerichtet. Und sie waren nicht von den Aposteln gesandt. Sie haben sich selbst ausgesandt. Ihr Lieben, heutzutage gibt es viele selbst ausgesandte Apostel, die bloß Verwirrung, Spaltung und Durcheinander im Leib Jesu anrichten. Aber es gibt leider zu wenige wahre Gesandte Gottes, die die Wahrheit des Wortes Gottes bringen und die das Volk Gottes in die Freiheit führen. Amen. So, und dann kam eine Gruppe Gläubiger, ein Jeschua-gläubiger Pharisäer kam nach Antiochia. Und was haben sie dort gesagt? Das lesen wir am Kapitel 15, Vers 1. In dem Kapitel 15 ist Paulus mit Barnabas, mit einigen Brüdern schon auf dem Weg nach Jerusalem. Sie wollten mit den Aposteln vor Ort das klären, um dieses Chaos mal zu beenden. Und dann berichtet Paulus, was dort in Antiochia vorgefallen ist. Im Vers 1, aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Versteht ihr? Die Pharisäer, das war alles drin. Die Zugehörigkeit zum Bundesvolk Gottes war für sie hundertprozentig klar. Die Beschneidung musste stattfinden. So, jetzt kamen sie dorthin und haben diese Brüder dort in Verwirrung gebracht. Ihr müsst, wenn ihr wirklich gerettet werden wollt, wenn ihr wirklich ewiges Leben in dem jüdischen Messias haben wollt, dann müsst ihr euch jetzt alle beschneiden lassen und wir haben die Messer schon gewetzt. Ja? Wir sind bereit dazu, zu diesem Werk Gottes, um das Gesetz Gottes zu verteidigen. Und da hat Paulus und Barnabas gesagt, nee. Das Evangelium des Neuen Bundes sagt etwas anderes, dass die Beschneidung nicht im äußeren Menschen mehr stattfindet, sondern im Inneren. Und dann gab es Argumente hin und her, die haben sich arg in der Wolle gehabt. Und wie gesagt, wenn Juden sich streiten, dann fliegen die Fetzen. Und es gab dort keine Einigung. Und dann hat Paulus Folgendes gesagt, wir gehen jetzt mit Barnabas und einem Team, gehen wir nach Jerusalem. Dort, die hier gekommen sind, das sind keine Apostel. Eigentlich haben die uns nichts zu sagen. Die bringen auch nur Unruhe. Wir gehen jetzt zu den Aposteln nach Jerusalem und sie sollen die Sache vor Ort entscheiden. Amen. Ihr werdet in dem Kapitel, liest du eine klare Lektion, was, wie wichtig gottgesetzte, von Gott eingesetzte, biblische, auf der Wahrheit bestehende, geisterfüllte Leiterschaft ist für die Gemeinden. So, sie gehen dorthin und dann lesen wir den Vers 5. Als sie dort den Ältesten und in Vers 4 den Aposteln und Ältesten die Dinge vorgelegt haben, geschah dasselbe in Jerusalem unter der Gemeinde, in Jerusalem, aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, wiederum, man muss sie beschneiden lassen und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Das heißt, den Gläubigen, nicht Juden in Antiochia, sie müssen sich beschneiden lassen, / Abraham, und sie müssen das Gesetz Mose halten, / Mose, Berg Sinai. Das waren die zwei Dinge, die das alte Bundesvolk Gottes ausgemacht haben. Die Beschneidung durch Abraham und das Gesetz, was 430 Jahre später gegeben wurde, durch Mose. Das Gesetz ging übrigens 1680 Jahre. Es ist interessant, wie Gott arbeitet. Gott hat immer 2000 Jahre Schritte. Vom Sündenfall bis Abraham sind es rund 2000 Jahre. Von Abraham bis Christus sind 2000 Jahre. Und von Christus Ersten kommen bis Christus Zweiten kommen auch 2000 Jahre. Die sind es so gut wie rum. Und danach kriegt die Erde 1000 Jahre Schabbat. Also Gott arbeitet immer 7 Tage, ne? Für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. So, aber zu der Zeit, wo dieses hier stattfindet, in der Apostelgeschichte, gab es diese Veränderung vom Alten in den Neuen Bund. Und die Pharisäer waren noch so stark geprägt, alle, die sich zu dem jüdischen Messias bekehren, alle, die zum Bundesvolk Gottes hinzugefügt werden, zum neuen Bundesvolk, müssen dieselben Anforderungen erfüllen wie wir. Weil alle, die da zusammenkamen, waren alle beschnitten und waren alle mal unter dem Gesetz. Und ihr könnt nicht errettet werden, bevor ihr dasselbe tut wie wir. Nur dann könnt ihr zum Volk Gottes gehören. So, und dann gab es natürlich heftige Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. Das lassen wir mal, könnt ihr zu Hause mal lesen. Aber im Vers 28 und 29 steht eine sehr interessante Aussage, aber wir schauen nochmal in Vers 24. Da werden nochmal richtig, diese Irrlehrer werden nochmal richtig hervorgehoben. Und die Apostel in Jerusalem sprechen klare, deutliche Worte über diese Pharisäer, die dann nach Antiochia gegangen sind. Und es ist gut, wenn man Irrlehren und Irrlehrer mal öffentlich benennt. Das ist heilsam für das Volk Gottes. Und da steht hier, da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen, das Gesetz halten. Und dann steht hier, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. Eine gute Aussage. Also die Apostel gehen mit diesen gläubig gewordenen Pharisäern ganz klar in eine straffe Ermahnung. So, und jetzt lesen wir im Vers 28 und 29. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch, den Heiden, Christen, keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzendienst, von Blut, Erstickten und Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. Sie haben dort einen Beschluss gefasst. Und hier seht ihr, dass diese Aussage vom Vers 28, wie eng die Apostel und die Ältesten in Jerusalem mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet haben. Das ist das, was wir wieder heute brauchen. Ja? Nicht menschliche Ideen, jetzt machen wir es mal so, sondern hier steht, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Das ist eine Aussage von einer engen Vertrautheit, einer Freundschaft, einer Gemeinschaft mit dem Stellvertreter, den Jesus gesandt hat. Es hat dem Heiligen Geist und auch uns wohl gefallen, euch keine Warten lassen aufzulegen, außer diesen vier Dingen. Nämlich Götzenopfer, Blut, Ersticktes und Unzucht. Und diese Dinge zählen bis heute für diejenigen aus dem Neuen Bund. Keine Beschneidung, diese ganzen anderen rituellen und so weiter Gesetze aus dem Buch Moses sind für uns aus den Nationen nicht relevant, nur die vier Dinge. Und das finde ich sehr gut. Und dann hat man den Paulus und Barnabas und Judas und Silas in die verschiedenen Gemeinden gesandt. Und dann kam Frieden in die gesamte Gemeinde. Überall dort, wo sie hinkamen. Das heißt, die äußere Beschneidung wurde durch diesen Beschluss der Apostel mit dem Heiligen Geist für die Heidenchristen als Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes auserwählten Bundesvolk aufgehoben. Amen. Offiziell vom Heiligen Geist und Aposteln. Zählt für uns nicht mehr. Als äußeres Zeichen. Und im Neuen Bund wurde es in Christus wurde es möglich, dass das äußere Zeichen im Inneren des Herzens vollzogen wurde. Und das ist Gottes Gnade. Amen. Diese Botschaft ist etwas, die du nur im Geist verstehen kannst. Ein geistlicher Christ wird nach dieser Botschaft jubeln und sich freuen. Ein seelischer Christ wird echt Probleme damit haben. Weil das geht an die Substanz des Fleisches. Aber ein geistlicher Christ wird sich unheimlich freuen, welche Gnade uns in Christus gegeben worden ist. Nicht nur, dass die Männer nicht mal durch dieses seltsame Ritual gehen müssen, sondern dass in unserem Herzen etwas abgetrennt wird, was Gott im Wege stand. Und dass es Gottes Gnade in Christus war, der es getan hat. Amen. Und das gilt für Männer und für Frauen, nachdem sie Buße getan haben und wiedergeboren worden sind. Das sind die Voraussetzungen. Wenn wir das mal im Evangelium von Jesus Christus zusammenfassen, Gott hat drei Trennungen aufgehoben, indem er etwas hinweggenommen hat. Die erste Trennung, die Gott aufgehoben hat, das war die Trennung durch die Sünde zwischen Gott und Mensch. Hat er durch das Sühneopfer von Jesus Christus aufgehoben. Er hat uns unsere Sünden vergeben. Er hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat die Sünde als Trennung, unsere Taten, die drei Dinge, was im Mose steht, unsere Sünden, unsere bewussten Übertretung und das von der Generation her, dieses negative Erbe der Vorfahren. Diese drei Dinge hat Gott entfernt, damit wir nahe kommen zu ihm, können zu ihm. Dann hat Gott als zweites die Trennwand zwischen Juden und Nichtjuden in Christus hinweggenommen, damit wir in Christus zu einem neuen Menschen, nämlich die Gläubigen an Jeschua, als Heiden und Juden zusammenwachsen können. Diese Trennwand hat Gott weggenommen. Und so weit gehen die meisten mit. Jeder gläubige Christ glaubt, dass wenn er seine Sünden bekennt, dass sie ihm vergeben werden. Ein beträchtlicher Anteil der Christenheit, nicht alle, glauben, dass wir mit den jüdischen Gläubigen zu einem neuen Mensch in Christus geworden sind, in Christus. Es gibt welche, die glauben noch die Ersatztheologie. Also es ist vom Teufel. Ne? Gottes Wort sagt, wir sind eins. in ihm. Und dann nimmt Gott noch etwas Drittes weg. Und das ist für ihn das Allerwichtigste. Wir haben das gesehen aus dem Alten Testament, wo wir das hergearbeitet haben, wie Gott darauf achtet, dass das in jedem einzelnen seiner Nachfolger oder die zu seinem Volk gehören, die sich Christen nennen und die sagen, ich gehöre zum Leib Jesu, dass dieses dritte, diese dritte Trennwand abgetrennt worden ist. Nämlich Gott geht bis in das Herz in Christus hinein und er schneidet von uns die alte menschliche Natur, das Fleisch, ab. Es geht nicht um das äußere Fleisch, es geht, was die Bibel im Griechischen da sagt, ist es dann, das ist diese, Fleisch heißt einfach deine Persönlichkeit ohne Christus. Wenn man es mal ganz auf den einfachsten Nenner runterbricht. Davon hat Gott dich in Christus befreit. Er nimmt diese Trennung weg, dass er durchdringen kann zu deinem Herzen, dass Gott ungehinderten Zugang hat zu dir. Und du ungehinderten Zugang hast zu ihm. Diese Trennwand in uns nimmt er hinweg durch die Beschneidung. Und das ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gottes neuem Bundesvolk. Gehen wir mal weiter. Und dieses Zeichen der inneren Beschneidung wurde den Juden wiederum zuerst gegeben. Das Evangelium, der Messias, wurde den Juden zuerst gegeben, dann den Nationen. Und diese Offenbarung der inneren Beschneidung wurde zuerst den Juden gegeben und dann den Nationen. Und das lesen wir im Römer 2, Vers 28 und 29. Und hier schreibt Paulus, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein wahrer Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im oder durch den Geist, nicht im Buchstaben nach. Und seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Und hier geht es in erster Linie um die Juden, die zum neuen Bundesvolk Gottes hinzugefügt wurden, dass es nicht nach den äußeren Dingen geht, auch wenn die meisten Juden, auch die messianischen, die praktizieren dieses Ritual der Beschneidung noch. Aber für uns ist es nicht relevant. Aber selbst wenn sie das äußerlich am Fleisch vollziehen, hat es für Gott keine Bedeutung, sondern Vers 29, der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, ihm oder durch den Heiligen Geist, nicht dem Buchstaben nach. Und seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Amen. Das geschieht im Geist, durch den Heiligen Geist, geschieht etwas in dir, wenn du zu Christus kommst durch Buße und Glauben an sein Opfer. Wirst du von neuem geboren, du bekommst einen wiedergeborenen Geist, aber Gott wirkt in deinem Herzen etwas, was ihn seit 4000 Jahren, ne, vom Sündenfall bis Christus, im Weg gestanden hat, zu den Menschen durchzudringen. Nämlich die Scheidewand, die Bedeckung der fleischlichen, gefallenen Menschen Natur auf unserem Herzen. Den Juden zuerst. Da sagst du, oh, wo gilt das jetzt für mich? Ja, sicher. Kolosser 2. Der Kolosserbrief ist an Nicht-Jüdische geschrieben. Erster Linie. Kolosser 2, Vers 11. Hier schreibt Paulus dasselbe. In ihm, also in Christus, seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Das heißt, Gott wirkt das. Die Beschneidung wirkt jemand anderes. Beim 8-jährigen jüdischen Junge im Alten Bund bewirkte es der Levit, der Priester. Oder Rabbi dann später. So, das heißt, du kannst dich nicht selbst beschneiden. Wer wirkt das in dir? Der Heilige Geist. Gott durch den Heiligen Geist. Ihr seid beschnitten in einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Darum geht es. Gott entfernt diese, was für uns manchmal schwer zu verstehen, aber diesen fleischlichen Leib der Sünde, etwas, was Gott permanent widersteht, die gefallene Schöpfung in uns, die Restbestände in unserem Herzen, entfernt Gott durch die Beschneidung des Christus. Und dort muss Gott hin und dort will er hin, hundertprozentig, mit großer Kraft setzt er sein Ziel durch, wenn wir uns nicht widersetzen. Weil er entfernt das letzte Hindernis in uns durch die innere Beschneidung. Und das wiederum, diese innere Beschneidung im Geist, ist das Zeichen der Zugehörigkeit zum Leib Jesu. Im alten Bund die äußere Beschneidung, im neuen Bund die innere Beschneidung des Geistes. Weil dieses Lob, dieses Menschen, das sich beschneiden lässt, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, im neuen Bund geht es nicht mehr darum, wer wir sind. Es geht nicht mehr um uns, es geht in erster Linie um Gott. Und diese alte Natur hat es nur auf sich selbst bezogen. Ich bin beleidigt, ich bin verletzt, mir wurde das angetan. Das sind alles grundlegende Merkmale der fleischlichen Natur. Und das schneidet Gott weg. Hat sich so einer, der sich ständig beschwert, ich wurde verletzt, bin beleidigt, mir wurde das angetan und dies, das und jenes. Hat sich so ein Christ schon mal Gedanken gemacht, dass er Gott permanent beleidigt und verletzt? Und dass er den Heiligen Geist betrübt, dem Heiligen Geist widersteht und der Heilige Geist sich dadurch zurückzieht? Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht in der Furcht Gottes, dass wir in unserem unbeschnittenen Lebensstil Gott permanent beleidigen und verletzen? Das ist das wahre Zeichen der Zugehörigkeit zum Leib Jesu. Und Gott kennt die Herzen. Gott schaut nicht das Äußere an, sondern Gott schaut das Herz an. Wie du dich äußerlich darstellst, ist die eine Seite. Gott schaut wie ein Laserstrahl in dein Herz hinein und er sieht, ob dein Herz beschnitten ist oder nicht. Und das ist ihm wichtig. Daher kommt das Lob, daher kommt die Anerkennung. Viele häufen sich Dinge an im christlichen Leben, ein Werk nach dem anderen, aber sie vergessen, wie Mose am Herzen und in der eigenen Familie das zu vollziehen. Dann wird dir Gott entgegentreten. Wohl dir, wenn du eine kluge Frau hast wie Zipporah, die weiß, worum es geht. Dann häufst du dir Holz, Heu oder Stroh an und das wird am Tag des Gerichts vor dem Richterstuhl alles verbrennen. Was Gott wichtig ist, ist Gold, Silber und Edelsteine. 1. Korinther 3, Grundlagenlehre, ewiges Gericht. Und das beginnt, wenn wir diese Beschneidung an unserem Herzen, diese Gnade erkennen und sie ausleben. Amen. Und hier innen drin wird dieser Edelstein geformt. Und das ist Gott wichtiger wie all deine äußeren Werke. Wenn hier innen drin diese Beschneidung, wenn du dich widersetzt, wenn du das nicht zulässt, weiterhin im Fleisch lebst, haben die äußeren Werke vor Gott keinen Wert. Und ich sage nicht, ich erlaube mir kein Urteil über einen Menschen, über einen Christen, der gehört zum Leib Jesu oder der nicht. Es gibt ein paar grundlegende Dinge, wo man sagt, die gehören definitiv nicht dazu. Aber jeder, der Buße getan hat und von Neuem geboren ist, gehört laut dem Wort Gottes dazu. Aber Gott prüft die Herzen, ob tatsächlich diese innere Beschneidung stattgefunden hat. Und das ist bis jetzt verborgen. Aber es wird offenbar an dem Tag, da Jesus Christus wiederkommt, die Toten auferstehen und die Gemeinde entrückt wird. An dem Tag wird von einem Bruchteil von einer Sekunde wird offenbar, wer zum Leib Jesu dazugehört und wer nicht. An wem dieses Zeichen wirksam wurde und an wem nicht. Wer nur ein äußerlicher Jude, ein äußerlicher Christ war oder innerlich. Und die Schrift sagt in 1. Korinther 15, 23, die Auferstehung oder bei der Auferstehung und bei der Entrückung werden diejenigen dabei sein, die Christus angehören, die ihm gehören, das heißt, die Teil seines Leibes sind. Und in Galater 5, Vers 24 gibt Paulus uns eine Definition über diejenigen, die Christus Jesus angehören. Weil wir wollen ja alle dabei sein, wenn Jesus kommt. Das heißt, du musst ihm angehören. Und in Galater 5, Vers 24 gibt Paulus uns eine klare Definition derer, die Christus angehören. Ist dasselbe griechische Wort, angehören. Hier steht, die aber dem Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das heißt, sie haben diese innerlich vollzogene Beschneidung ausgelebt. Sie haben ihr eigenes Leben gekreuzigt, sich selbst verleugnet und ihre eigenen Lüste, Leidenschaften, Begierden und ihr Fleisch, das heißt der Eigenwille, die Eigengedanken, ich mache nur das, was ich will, das haben sie durch das Kreuz von Jesus Christus abgetrennt. Sie haben praktisch, kurz gesagt, einfach gesagt, sie haben das Kreuz, die Beschneidung des Kreuzes praktisch in ihrem Leben täglich angewandt. Nicht nur aus, dass es irgendwo am Kreuz geschehen ist mit mir, so ganz mystisch, geistlich, sondern erdbezogen angewandt im täglichen Leben. Im 2. Timotheus 2, Vers 19 gibt uns Paulus den zweiten Hinweis darauf, über das Zeichen derer, die Christus oder seinem Leib angehören, die zum Leib Jesu gehören. Und hier schreibt er im 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes oder das Fundament Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Jesus Christus kennt jeden Einzelnen, der zu seinem Leib gehört. Jesus Christus kennt eins zu eins jedes einzelne seiner Schafe, seiner Herde. Und Jesus Christus kennt jeden einzelnen Gläubigen, der zu seiner Braut gehört. Ganz persönlich. Das ist das feste Fundament und es bleibt bestehen. Gott kennt diejenigen, die zu ihm gehören, die ihm angehören. Gott kennt sie. Gott kennt diejenigen. Und es kommt nicht so drauf an, ob du sagst, ich kenne Gott. Es kommt darauf an, dass Gott sagt, ich kenne dich. Weil Jesus hat es im Matthäus schon gesagt, geht weg von mir, ich kenne euch nicht, weil ihr nicht den Willen meines Vaters getan habt. Das heißt, ihr habt das nicht ausgelebt. Das Wort Gottes. So, und hier steht im nächsten Teil des Verses, der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, er sagt, ich gehöre zu Jesus, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Und dieses Wort Ungerechtigkeit ist der Oberbegriff über jegliche Art von Sünde, Verfehlung gegenüber dem Wort Gottes. Jeglicher Art. Das heißt, das ist das Zeichen, die Jesus angehören. Das ist das Zeichen derer, die Gott kennt. Sie wenden sich ab von jeder Sünde in ihrem Leben. Lassen sich vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist, überführen, das Wort Gottes als ein Spiegel vorhalten und sie reagieren darauf mit einem belehrbaren Herzen, um diese Dinge aus ihrem Leben zu schaffen. Sie wenden das Kreuz an und kehren um und leben somit in dieser Beschneidung des Herzens. Und das Ganze beginnt mit Römer 6, Vers 6. Und dort schreibt Paulus, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das beginnt mit einem Wissen aus dem Wort Gottes, einem Wissen, was Jesus Christus durch dich oder auch für dich getan hat am Kreuz. Das ist das Evangelium, dass mit Christus unsere alte Natur mitgekreuzigt worden ist. Sie ist gekreuzigt worden, sie ist mit ihm gestorben, damit dieser innere Leib der Sünde, dieses Fleisch, außer Wirksamkeit gesetzt wurde. Das ganze Kapitel spricht darüber, aber ich nehme nur das raus. Und dieses Wissen, was mit dir geschehen ist, muss in einen Glauben münden. Es geht nicht nur darum, dass du sagen kannst, okay, mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt vor 2000 Jahren und es hat aber auf dein persönliches Leben keinerlei Auswirkung. Dann ist es ein Lippenbekenntnis, aber es wirkt nicht. Diejenigen, die Gott kennen, sind diejenigen, die das dann auch täglich anwenden und in die Praxis umsetzen, die es nicht bei einem Wissen belassen, sondern das Wissen aus dem Wort Gottes folgt in einen Glauben und Glaube hat immer eine Tat. Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Wir wissen aus dem, was ich vorher erzählt habe, aus dem Alten Testament von Mose, dass es Gott sehr ernst damit meint. Bei Abraham hat er sogar gesagt, wer nicht beschnitten ist, soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Es war das Zeichen der Zugehörigkeit, nachdem eine Verheißung gegeben wurde, der Mensch mit Glauben reagiert hat. Also weit vor dem Gesetz, fasse nochmal zusammen. Dann bei Josua können wir daraus lernen, auch für den neuen Bund, ohne Beschneidung gibt es keine Verheißung und kein verheißenes Land. Du bleibst immer auf der linken Seite des Jordan. Oder wenn du drüber bist, kommst du nicht ins verheißene Land. In deinem Leben gibt es keine Frucht und keine Fortschritte, wenn diese Beschneidung nicht stattfindet, die Jesus schon in Johannes 15 angeschnitten hat, vom Weinstock Rebe. Es wird zurückgeschnitten, damit eine Frucht hervorkommt. So, und jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, was muss denn eigentlich beschnitten werden? Auch darüber gibt das Wort Gottes eine Auskunft in Apostelgeschichte 7, Vers 51. Und hier spricht Stephanus zu der Versammlung der Juden, die ihn dann daraufhin gesteinigt haben. Er hat die Juden mit ihrer eigenen damals, das jüdische Volk, mit dem Wort Gottes, mit der geistlichen Beschneidung konfrontiert. Und zwar im Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat durch Stephanus zu seinem Volk gesprochen, die so viel Wert auf die äußere Beschneidung gelegt haben, so viel Wert auf die äußeren Dinge, aber das Wissen wurde nicht zur Tat. Und hier sagt Stephanus in Apostelgeschichte 7, und er geht echt zur Sache, es kann nur der Heilige Geist tun. Er stand dort alleine vor der ganzen Versammlung. Und er sagt in Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Vers 53, ihr, die ihr das Gesetz auf Antwortordnung von Engeln empfangen und es nicht befolgt habt. Und daraufhin haben sie ihn gesteinigt. Es geht darum, dass unsere Herzen und Ohren beschnitten werden. Hier wird noch was hinzugefügt. Es ist nicht nur der einzige Vers, der spricht, dass unsere Ohren beschnitten werden müssen, sondern auch die Herzen und Ohren. Das bedeutet, ein unbeschnittenes geistliches Ohr nimmt das Wort Gottes nicht wahr. Du kannst das Wort Gottes lesen, du kannst das Wort Gottes hören, es rauscht an dir vorbei. Es findet keinen Zugang. Es gibt verschiedene Ursachen, es gibt Blockaden und so, schon zeigen, aber die sind in der Regel von Geistern, die das nicht wollen, das hörst du, andere Dinge. So, aber ein bewusstes Nicht-Hinhören auf das Wort Gottes. Du hast dieselben Dinge zigmal gehört und dann schaltest du ab. Dann rauscht das an dir vorüber, Was du dann brauchst, ist eine Beschneidung der Ohren, damit du erstmal hören kannst. Und dann des Herzens, um es entsprechend umzusetzen. Weil beide Dinge, das Wort Gottes und dann die Kraft, es umzusetzen, wirkt der Heilige Geist im Neuen Bund. Die Kraft Gottes. Und wenn wir nicht auf ihn hören, auf sein Wort, und es nicht umsetzen, widerstehen wir dem Heiligen Geist. Wir widerstreben permanent dem Heiligen Geist. Und das Resultat ist Halsstarrigkeit. Hier steht es, ihr Halsstarrigen. Dasselbe Wort liest du im 5. Mose 10. Ihr Halsstarrigen beschneidet eure Herzen. So hat Gott im Alten Bund gesprochen, auch hier wie in der Apostelgeschichte. Das ist immer dasselbe Problem mit der gefallenen menschlichen Schöpfung. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes hören und dann irgendwann rauscht es an uns vorbei, sodass es nicht ins Herz dringt und wir auch es nicht umsetzen. Dann bewirkt es etwas in uns, was die Schrift Halsstarrigkeit bedeutet. Und ein starrer Hals bedeutet, das ist ein Zeichen für Widerspenstigkeit, für Rebellion, sich nicht beugen. Und diese Dinge müssen in uns beschnitten werden, damit es zu einer Belehrbarkeit kommt, einer Offenheit, das Wort Gottes zu hören und es zu tun, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, der nur dein Bestes will. Es gibt verschiedene Auswirkungen, dann die man selber, manche Dinge kenne ich auch in meinem persönlichen Leben, aber mittlerweile ist es so, dass wenn ich diese Dinge spüre, in mir hochzukommen, in mein Fleisch, in der alten Natur, wenn es anfängt hochzukommen, wehre ich mich sofort entschieden dagegen. Ich will nie wieder zurück in den Zustand der gefallenen Schöpfung, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes. Dann bitte ich den Herrn, beschneide in meinem Herzen das Fleisch, nimm das raus. Ich kenne das alles auch, wie sich das anfühlt unter dem Fleisch, aber dort will ich nie wieder zurück. Nie wieder in die Sklaverei. So, ein paar Auswirkungen, dieses unter dem Fleisch zu sein oder unbeschnitten sein, wenn das Fleisch übernommen hat, wenn man das nicht anwendet. Das beginnt erstens mit unseren Gedanken. Unsere Gedanken sind ständig unterwegs, also Ablenkung. Zum Beispiel, wenn du eine Predigt hörst, geistige Dinge, Wort Gottes liest, Gebet, Anbetung und deine Gedanken sind ständig unterwegs. Irgendwo anders, in verschiedenen Regionen der Erde oder deines persönlichen Lebens. Das ist ein Zeichen, wenn das Fleisch noch nicht beschnitten ist. Also Ablenkung in den Gedanken. Das ist nicht vollständig, diese Liste. Dann eine Lähmung. Ist alles fällt dir schwer. Diese normalsten geistigen Dinge, wie täglich früh am Morgen den Herrn zu suchen, Gebet und Bibellese, ohne dem nicht aus dem Haus zu gehen. Das fällt dir schwer. Du hast eine Lähmung drin, eine Müdigkeit. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass das Fleisch nicht beschnitten ist. Bis hin zu Passivität. Und dann ist so eine permanente Müdigkeit. Nicht, wenn du erschöpft bist, wenn du da hart gearbeitet hast, kann man auch schon mal müde sein. Aber immer, wenn es darum geht, um geistige Dinge, sei es das Wort Gottes zu lesen, täglich, wie ein Jünger in Disziplin, das zu tun, um den Geist aufzubauen, ins Gebet zu gehen täglich oder wenn man in der Versammlung ist, wenn denn da eine Müdigkeit überfällt, dann ist es ein deutliches Indiz, dass ein Nichtbeschnittenheit des Fleisches da ist. Dieser Geist der Müdigkeit und der Schlafsucht, kann man so sagen, dahinter steht ein religiöser Geist. Der versteckt sich hinter dem Geist der Müdigkeit. Da lässt sich jedes Mal abschalten, wenn es um geistliche Dinge geht. Dahinter ist ein Geist der Religiosität. Und Religiosität meint nicht, dass du irgendwelche Rituale vollziehst oder so, sondern der religiöse Geist bedeutet, dass du ein Christsein lebst, ohne eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Du lebst dein Christsein nur noch nach äußeren Formeln. Du tust es, weil du weißt, dass es so getan werden muss. Aber dein Herz ist weit weg. Es ist keine lebendige Beziehung da drin. Das ist ein deutliches Zeichen, dass das Herz nicht beschnitten ist. Und dahinter ist ein religiöser Geist, der sich schon eingenistet hat. Und er lässt dich jedes Mal einschlafen, wenn es zur Sache geht. Wenn ich darüber rede, fällt mir immer das Beispiel ein. Vor Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, damals in der Kirche noch, da hatten wir den Hauskreis. Und wir haben den Hauskreis geleitet, wir waren ja alle älter wie mir, ein Stück weit. Da waren Ehepaar dabei. Und der Mann, ich habe damals schon angefangen, Derek Prinz zu lernen, immer im Hauskreis, die Grundlagen. Und jedes Mal, wenn wir die Bibel aufgeschlagen haben, ich habe angefangen, die ersten Sätze zu lesen, bumm, hing der Kopf runter. Seine Frau hat während der Zeit, wo ich gesprochen habe, immer ihren Ellenbogen ausgefahren, weil ihr das peinlich war, hat aber nicht viel genützt. Immer wieder, tschum. So, wo ich fertig war, war der Putz munter. Wenn es um ein ganz normales Gespräch ging und Austausch, da war die munterste Person, da bin ich dann irgendwann mal ins Bett, weil ich muss der nächsten Früh in der fünften Stunde raus. Da habe ich gesagt, ihr kennt jetzt, die anderen, manche mussten dann nicht so zeitig raus. Ich habe, goodbye, ich gehe jetzt ins Bett. Aber da war ich dann müde. Aber es war ja verständlich. Aber versteht ihr, immer wenn es, jedes Mal, wenn es um geistliche Dinge geht, Köpfchen runter. Und dann, wenn es zum unterhaltsamen Teil ging, war die Munterkeit wieder geschaffen. Das ist ein Geist der Schlafsucht, ein religiöser Geist. Und das ist ein Zeichen, dass das Fleisch nicht beschnitten ist. Das Ohr nicht beschnitten ist. Und wenn auf dir so eine Schwere lastet, wenn es um alles Geistliche geht, wenn es dir schwerfällt, die einfachsten Dinge zu tun, so als würdest du durch Schlamm laufen und deine Füße mit aller Macht immer rausziehen, wenn es dir so schwer fällt, dann das ist einfach ein deutliches Zeichen, dass das Fleisch unbeschnitten ist. Und der Herr möchte uns in die Freiheit führen. Amen. Ich persönlich kann mir keinen Tag vorstellen ohne das Wort Gottes. Ist für mich unvorstellbar. Aber wenn ich manchmal nicht ganz so aufnahmefähig bin, wenn man krank ist oder übermüdet oder irgendwas. Ich lese trotzdem und ich merke, dass mein Geist aufgebaut wird. Wie das eine Kraft wirkt für den inneren Menschen. Über das Wort Gottes nachzusinnen. Es ist mir so wertvoll und so kostbar. Ich kann mir ein Leben ohne das Wort Gottes nicht vorstellen. Und darf über bestimmte geistliche Themen nachdenken. Und das ist eines der größten Gefahren unserer heutigen Zeit, wo unser Fleisch so stark hochgefahren wird durch die verschiedenen Informationen. Das heißt, dass unsere Gedankenwelt von den Medien, von das, was du kannst ja auf alles zugreifen, was dir gerade gefällt, was dein, ne? Kannst ja zugreifen und dann beschäftigst du dich ständig mit diesen Dingen. Das ist ein unbeschnittenes Fleisch. Da kann das Wort Gottes nicht rein. Hab Acht drauf. Wie sagt Paulus so schön? Es ist mir alles erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Amen. Es soll mich nichts beherrschen. Wenn du merkst, dass deine Hobbys, deine Dinge, die dich ständig bewegen, wenn dich das beherrscht und nicht mehr in Ruhe lässt, dann müsst du umkehren. Gott gönnt dir diese guten Dinge, aber es soll dich nichts beherrschen und gefangen nehmen. Wie werde ich frei davon? Erstens Buße, habe ich schon erwähnt. Und dann musst du diese Gnade täglich anwenden durch das Kreuz. Und das bedeutet, als erstes hat das etwas mit unserem Willen zu tun. Weil ein unbeschnittenes Fleisch erkennst du an einem unbeständigen, passiven Willen. Und dort hat Satan Zugriff. Und kann dich in einen Zustand von Lähmung, Entmutigung, Enttäuschung in diese ganzen Dinge reinführen, was das Seelische betrifft. Bitte den Herrn, dass er deinen Willen stark macht, und das geschieht alles durch das Wort Gottes, und dass er dein Herz beschneidet, dass dein Wille von dieser Knechtschaft Ägyptens, von dieser Knechtschaft des Fleisches befreit wird, dass du dich wieder frei für die Dinge Gottes entscheiden kannst. Und das Zweite ist Beständigkeit. Einen Jünger Jesu zeichnet etwas aus, das ist Verbindlichkeit und Beständigkeit. Egal, wie deine Gefühle sind, egal, wie es dir gerade geht, du tust diese Dinge und Gott fängt dann an, deine Emotionen zu verändern. Beständigkeit, tägliche Disziplin, tägliche Beständigkeit ist übrigens die 9. Frucht des Heiligen Geistes, der wiederum das in dir bewirkt, wenn du ihn darum bittest. Und das hat etwas mit Überwinden zu tun. Und interessanterweise liest du das bei jedem Sendschreiben in der Offenbarung. Du liest immer wieder, wer überwindet. Das sind diejenigen, jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück, das sind diejenigen, die das Zeichen der Zugehörigkeit des neuen Bundesvolks in sich tragen. Das sind diejenigen, die überwinden, die anfangen zu herrschen, diese Autorität der neuen Schöpfung auszuüben, und zwar zuerst an ihrem eigenen Fleisch. Also an ihrem eigenen Willen, eigenen Gedanken. Dort musst du den Sieg erringen, bevor es weitergeht. Jedes Sendschreiben endet damit, wer überwindet, ist die Bedingung, und dann kommen die verschiedenen Segnungen. Gott gibt dir alle Gnade. Überwinden heißt, ich überwinde durch seine Liebe, Römer 8, Vers 37, durch den, der mich geliebt hat. Ich weiß, dass Gott nur Gutes für mich hat und dass er mir die Kraft gibt, und ich bin abhängig von seiner Gnade. Aber ich bin gewillt, es anzuwenden. Es geschieht nicht automatisch. Gott braucht deine freie Zustimmung deines Willens. Und wenn es dir schwerfällt, im Wort Gottes zu lesen, wenn es schwerfällt, diese Kraft raus zu empfangen, wenn es dir schwerfällt, diese Dinge zu verstehen, weißt du, wie oft ich zum Herrn geschrien habe? Ich verstehe das nicht. Ich erkenne die Zusammenhänge nicht. Erkläre mir das. Und dann kommt der Heilige Geist. Er hört unser Schreien. Herr, hilf mir beten. Ich weiß nicht, was ich beten. Ich brauche dich, hilf mir. Aber bleib ja nicht in diesem Zustand der Gefangenschaft, sondern schrei zu ihm und er wird dich befreien. Amen. Wenn es dir schwerfällt, früh rauszukommen, früh das Wort Gottes zu lesen oder eine kurze Zeit der Gemeinschaft mit ihm zu haben, dann schrei zu ihm und lass dir die Gnade von ihm schenken. Er hört dich gern. Amen. Im Gegenteil, er wartet noch drauf. Weil er sucht diejenigen, die zu ihm gehören. Und die Offenbarung endet im Kapitel 21 wieder mit derselben, also nicht ganz endet, aber im Kapitel 21 ist schon, wenn es 22 Kapitel gibt, fast das Ende. Und dort steht im Vers 7, erwähnt Gott wieder dasselbe mit dem Überwinden. Und er sagt, hier geht es im Zusammenhang mit dem himmlischen Jerusalem, wir wollen ja alle dorthin. Vers 7, wer überwindet, der wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, wieder diese, am Ende des Neuen Testamentes, wer überwindet, der wird das alles erben und ich werde ihm Vater und Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ihr Lieben, seid ermutigt, dass dieses Zeichen der Zugehörigkeit des neuen Bundesvolkes in dir wirksam ist und wirksam bleibt. Amen. Ich bete das fast jeden Tag für mich und für euch und natürlich mit. Für die Gemeinde selber bete ich schon, dass jeder Einzelne von uns im Herzen beschnitten ist. weil nur das bringt Freiheit für jeden Gläubigen. Und wenn du freie Gläubige in der Gemeinde hast, hast du Segen in allen Bereichen. Amen. Weil das Problem in den Gemeinden besteht darin, in der Unbeschnittenheit des Fleisches. Daher kommen alle Probleme in Gemeinden. Weil es Leute gibt, die dem Heiligen Geist widerstreben. Der ihre Herzen und Ohren beschneiden will, damit sie in die Freiheit kommen und in den Segen. Und die stellen dann Probleme dar für andere. So sei du ein Teil des Leibes Jesu, ein Teil des Leibes Jesu, der Segen verbreitet, der Freiheit verbreitet, der andere in das Erbe der Christi führt, der in das Vollmaß seiner Berufung hineinkommt, das Gott bereitet hat in das verheißene Land. Amen. Bitte ihn einfach, Herr, beschneide mein Herz durch dein Kreuz und wirke dein gutes Werk in mir. Nimm diese Trennung, nimm dieses Widerstreben, diese Halsstarrigkeit aus meinem Herzen. Amen. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben wir alle solche, wenn der Heilige Geist dich durchleuchtet und du gibst ihm Recht, dann ist bei uns mehr oder weniger der Nacken schon ein bisschen starr im Geist. Sind wir so ein bisschen halsstarrig, so ein bisschen bockig manchmal Gott gegenüber. Und das ist das Fleisch, das muss weg. Amen. Gut, wenn ihr wollt, können wir mit aufstehen und du kannst jetzt Gott selber bitten, weil das ist eine Sache zwischen ihm und dir. Er bewirkt es in uns. Das geschieht nicht mehr mit Menschenhand, sondern im Geist von Gott. Wenn du merkst, dass dich Dinge blockieren, dass du nicht in der Freiheit lebst, zu der Gott dich berufen hat, dann bitte ihn, dass er dein Herz beschneidet. Bitte ihn, dass er dir Gnade gibt zum täglichen Überwinden und dass er dich aus diesen Gefängnissen in die Freiheit führt. Er ist unser Messias. Er ist unser Erlöser, Erretter und Befreier. Amen. Aber er braucht unsere Einwilligung. Er braucht unsere Bitte, dass wir das auch wollen. Du kannst es gern für dich selber beten. Ich würde einfach von vorne allgemein, aber bete es. Ist eine, Gott meint es ernst mit diesen Dingen. Mach es vor ihm und sei ehrlich und sprich zu ihm. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Danke, dass du uns in Christus zu deinem Bundesvolk hinzugefügt hast. Zu deinem neuen Bundesvolk aus Juden und Heiden. Danke, dass wir eins sind mit ihnen, dass wir zu deinem Bundesvolk gehören dürfen, dass wir dich Abba, lieber Vater, nennen dürfen. Danke, Jesus, für dein vollkommenes Opfer am Kreuz. Danke für dein Sühneopfer, für dein Blut, das den Preis erkauft hat, bezahlt hat. Jesus, du hast uns unsere Sünden vergeben, Vater. Du hast uns in Christus mit dir selbst versöhnt, dass wir zurückkommen können zu dir. Und du hast auch die Trennwand zwischen Juden und Heiden aufgehoben, dass wir eins sind. Aber Vater, ich bete, Herr, dass wir das in unserem Herzen empfangen, ganz neu empfangen, diese Beschneidung am inwendigen Menschen. Diese Beschneidung, die nicht mit Menschenhand geschieht, sondern von dir durch den Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du in mir das Fleisch der alten, gefallenen Menschennatur abtrennst, dass du diese Schande Ägyptens von mir abwälzt, Herr. Dass diese Knechtschaft des Fleisches beendet ist, Herr. Dass ich in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen kann und in das von dir mir vorbereitete Erbteil, Vater. Herr, wirk dein gutes Werk in uns und vergib alle Halsstarrigkeit, alles Widerstreben, wo wir den Anfängen nicht gewehrt haben, sondern wo wir uns einfach von dem Fleisch haben treiben lassen und nicht überwunden haben. Wo es dann zu einer Schwere gekommen ist, zu einer Lähmung, zu einer Passivität, einfach zu einem geistlichen Stillstand, der dann mündet in Schlaf oder Müdigkeit und Religiosität, wo unsere Beziehung nicht mehr das Leben hat. Herr, hol uns raus und befreie uns, Herr, aus dieser Knechtschaft. und bring uns in diese Freiheit der Kinder Gottes, dass wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist als Kinder des Allerhöchsten. Frei von der Knechtschaft des Teufels, frei von der Knechtschaft des Fleisches und frei von der Knechtschaft dieser Welt. Brich auch das Joch der Ablenkung in unseren Gedanken und Herzen. Brich dieses Joch der Verführung und Täuschung. Scheinfrieden, das war noch ein Punkt. Scheinfriede, so ein Scheinfriede, wo man sich fromm fühlt, denkst, alles in Ordnung. Dieser Scheinfriede ist auch ein Zeichen des Fleisches. Herr, bete, Herr, dass du allen Scheinfrieden entfernst, Herr, dass wir uns klar erkennen, wie du uns siehst. Und setze uns frei in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du das Werk an jedem Einzelnen vollbringst, denn du bist gut. Amen.